Wir gehen nämlich auch noch, was ich spannend finde, auch auf die Unterschiede zwischen Mann und Frau ein, was auch zeigt, dass da sehr große Ungerechtigkeiten auch herrschen, was so das Thema auch Gehalt angeht und da offensichtlich noch sehr alte Strukturen auch drin sind, leider.
Und damit hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge Let's Cash Nummer 16 mit einer sehr spannenden Gegenüberstellung bzw. einer sehr spannenden Frage. Hallo Björn, wie geht's dir?
Das ist die entscheidende Frage. Mir geht's sehr gut. Wie geht's dir?
Mir geht's auch gut. Ich freue mich jetzt auf die Folge, weil es, glaube ich, genau für den Altersraum, in dem wir uns, also in dem ich mich jetzt gerade noch so ansatzweise befinde, wo du wahrscheinlich schon ein bisschen wachsen bist, aber jetzt habe ich wieder meine eigenen Glaubenssätze hier oder meine eigenen Vorstellungen. Man kann ja auch später das Studieren anfangen, womit wir direkt beim Thema sind. Es geht ums Thema Studium, ob sich ein Studium aus finanzieller Sicht lohnt, beziehungsweise wo die Vorteile eines Studiums oder einer Ausbildung gegenüber dem anderen Bildungsweg liegen.
Genau, es geht grundsätzlich darum, wir werden jetzt hier die finanzielle Perspektive an den Tag legen. Bedeutet, natürlich kann man das ganze Thema deutlich differenzierter auch sehen, auch aus anderen Bereichen beleuchten. Das werden wir in dem Fall nicht tun, sondern bei uns geht es jetzt rein um finanzielle Thematiken, die dahinter stehen. Und zwar für viele Jobs ist es eine grundsätzliche Voraussetzung.
Und für viele Let's Cash-Folgen ist es eine grundsätzliche Herausforderung, dass erst der Einspieler kommt.
Katsching! Bevor wir starten, hier nochmal ein wichtiger Hinweis für euch. Dies stellt keine Finanzberatung dar, sondern wir berichten hier aus unseren eigenen Erfahrungen in Bezug auf Geld.
Des Weiteren ist zu beachten, dass Erfolge in der Vergangenheit nicht automatisch auch Erfolge in der Zukunft bedeuten. Wir haben keine Glaskugel und können dementsprechend keine fundierten Aussagen zu Ereignissen und die dementsprechenden Auswirkungen auf den Finanzmarkt in der Zukunft treffen.
Und los geht's. Für viele Jobs ist es die Voraussetzung, bedeutet, man benötigt eben Bachelor, man benötigt Masterstudiengang, man darf überhaupt studieren, hier beispielsweise Ärzte, Richter und sorgt in den größten Fällen auch langfristig dafür, dass eben mehr Geld auch verdient wird. Und man kann sich eben dann auch gegenüber von Mitbewerbern teilweise besser durchsetzen. Also bedeutet eben dann über höhere Qualifikationen hat man dann eben die Möglichkeit, eben dadurch irgendwo seinen vielleicht Lebenslauf auch aufzubessern und damit, wenn es eben zur Konkurrenz kommt, eben den anderen auszustechen und häufig auch in Führungspositionen das Ganze als Voraussetzung. Jetzt gibt es natürlich auch Kosten, die auch dementsprechend dagegen sprechen. Ich selber und du Flo, du hattest ja auch an einer privaten Uni studiert. Ich selber eben auch an einer privaten Uni. Und dementsprechend, da fallen dann monatliche Kosten an, was natürlich dann auch intensiv sein kann für den einen oder anderen aus finanzieller Perspektive. Es fallen Lebenserhaltungskosten an und auch Opportunitätskosten. Opportunitätskosten, Flo, kurz erklärt.
Genau, also Opportunitätskosten sind die Kosten, die du mit einem Studium quasi auf dich nimmst, die du nicht einstreust. Also bei einer Ausbildung ist es ja beispielsweise so, dass du als Azubi schon ein Gehalt bekommst, während du dich ausbilden lässt. Beim Studium ist das nicht der Fall. Das heißt, du studierst und lernst quasi nur, hast aber dann die Möglichkeit, durch Nebenjobs oder Werkstudentenjobs Geld einzustreichen. Aber für das Studium wirst du nicht bezahlt.
Genau. Und das kann man natürlich jetzt noch weitergehen. Ich sag mal, in Richtung private Uni oder auch mit den höheren Lebenserhaltungskosten oder mit dem geringeren Gehalt, was man dann eben auch verdient, hätte man ja die Möglichkeit gehabt, auch anderes zu tun. Also zum Beispiel eben Investment-Tätigkeiten an den Tag zu legen. Und das sind letztendlich Kosten, die vergessen werden. Das aber eigentlich auch eine gute Möglichkeit auch wäre. Und genau das Thema, was der Flo gerade eben gesagt hat, auch Thema Opportunitätskosten. Bei einer Ausbildung wird eben sehr oft dann auch schon Gehalt dann auch bezahlt. Auch je nach Branche kann dies mal höher oder auch niedriger sein. Ich selber habe damals Sport- und Fitnesskaufmann gemacht. Das war, sage ich mal, sehr, sehr überschaubar. Habe innerhalb dann noch meines Klassenverbundes eigentlich ganz gut verdient im Verhältnis zum Rest. Aber insgesamt branchenübergreifend nicht gut. Man ist häufig auch schneller fertig. Also in der Ausbildung, es kommt natürlich dann auch auf deine Voraussetzungen selber drauf an. Ich selber habe ein Abitur, konnte dementsprechend verkürzen. Eine Ausbildung in der Regel geht 3 Jahre. Ich konnte das Ganze dann auf, theoretisch hätte ich auf 2 Jahre verkürzen können. Ich habe mich für zwei 2,5 Jahre entschieden, um sozusagen nur ein halbes Jahr dann vorlernen zu dürfen. Aber da hat man dann theoretisch auch die Möglichkeiten, wenn auch die Noten passen, gibt es auch da die Möglichkeit, über einen Realschulabschluss sozusagen die Ausbildung dann auch zu verkürzen.
Welche Frage sich jetzt wahrscheinlich sehr, sehr viele stellen, wenn man das jetzt halt mal ganz hart gegenüberstellt. Das ist natürlich dieser Faktor Zeit. Das heißt, wenn ich mich nach dem Abitur oder nach meinem Abschluss dazu entscheide, eine Lehre oder eine Ausbildung anzufangen, streiche ich ja schon ein Gehalt ein. Jetzt rechnen wir mal mit ungefähr 2 bis 3 Jahren Ausbildung und in der Zeit fängt eine andere Person ein Studium an, das 7 Semester dauert, das heißt 3,5 Jahre. In dieser Zeit baut ja der Azubi schon ein bisschen Vorsprung auf, was sein Vermögen oder seine Vermögenspotenziale angeht. Das heißt, er verdient schon Geld. Und dann ist natürlich die Frage, lohnt sich das über die lange Zeit? Also in der kurzen Zeit definitiv, weil der Azubi während seiner Ausbildung schon entlohnt wird und der Student eben nicht. Jetzt schauen wir uns das Ganze aber mal auf die lange Zeit an.
Und beim Thema lange Zeit spielt natürlich auch noch ein Faktor, Flo. Du hast jetzt gesagt, Regelstudienzeit von 3,5 Jahren. Meinetwegen lass es auch nur 6 Semester sein von 3 Jahren. Das ist die Regelstudienzeit. Da muss man, glaube ich, oder darf man auch mal realistisch sein, dass ein Großteil sich nicht innerhalb der Regelstudienzeit beläuft, sondern schon auch das Ganze ausdehnt. Also eben auch über einen längeren Zeitraum das Ganze dann selber streckt. Ich zum Beispiel, ich habe parallel einfach sehr, sehr viel auch gearbeitet und habe dann die Regelstudienzeit auch selber gestreckt dann und ausgebaut. Und das kommt natürlich auch immer wieder individuell drauf an, spielt aber natürlich bei dem Thema eine zentrale Rolle. Und was vielleicht auch noch Möglichkeiten sind, die der ein oder andere noch gar nicht bedacht hat, ist das Thema duales Studium. Bedeutet eben dann auch, dass hier Kosten dann vom zukünftigen Arbeit oder potenziellen zukünftigen Arbeitgeber übernommen werden und dementsprechend dann auch wie so eine Art regelmäßiges Gehalt entsteht. Oder was der Flo, glaube ich, auch schon gesagt hat, Thema Werkstudent, auch gute Möglichkeiten, dann eben parallel etwas zu machen. Aus meinen Erfahrungen kommt es natürlich auch immer sehr darauf an, was du genau studierst und wie intensiv dieser Studiengang ist. Also ich kenne sie wohl auch aus meinem Freundeskreis, dass sie an der Regeluni sind, wo es auch sehr, sehr intensiv ist, wo ich sag mal dann auch die Möglichkeit deutlich eingeschränkter ist, weil man sich einfach deutlich mehr mit dem Studium auseinandersetzen darf und dann zum Beispiel einen Nebenjob nebenbei machen, ist dann teilweise auch sehr herausfordernd, zeitlich vom Lernumfang her. Es gibt aber auch andere Studiengänge, wo ich denke, dass man sehr, sehr gut auch viel parallel auch machen kann. Und das kommt dann immer individuell drauf an. Natürlich auch individuell sind das Thema der Voraussetzungen. Also bedeutet zum Beispiel das Elternhaus, vielleicht werdet ihr dann auch finanziell unterstützt von zu Hause aus. Es gibt die Möglichkeit mit BAföG. Flo, wenn mich nicht alles täuscht, du hattest mal BAföG auch beantragt, oder? Vielleicht, genau. Wie läuft das ab?
Boah, das war ein herzlich willkommen in der Bürokratie Deutschlands. Das war schon ein kleiner Act. Ich glaube, also das hat angefangen, als ich in Erlangen gewohnt habe. Da habe ich über ein Jahr BAföG beziehen können. Das lief folgendermaßen ab. Ich habe einen BAföG-Antrag gestellt. Der ging dann an das, lass mich nicht lügen, Studierendensekretariat beziehungsweise an das Studentenwerk Erlangen. Die haben den Antrag dann geprüft. Dann durfte ich meine eigenen Einkünfte einschicken oder eben darlegen, die Einkünfte meiner Eltern. Und dann wurde eben anhand dessen entschieden, ob ich BAföG beziehen kann und wurde dann eben abgeglichen, ob das sinnvoll ist oder ob ich es überhaupt brauche. Also das wirst du nicht bekommen, wenn deine Eltern absolute Spitzenverdiener sind oder du allgemein sehr vermögend bist. Dann wirst du das nicht bekommen. Und ja, so hat es dann angefangen, das habe ich über ein Jahr bezogen und dann habe ich ja meine Universität gewechselt und dann eben auch kein BAföG mehr bezogen, weil ich es auch nicht mehr gebraucht habe, ehrlicherweise.
Ja, wie ist das mit, ich weiß nicht, ob du das auf dem Schirm hast, wie ist das Thema mit Rückzahlen? Weißt du das?
Also ich weiß, dass du es nach deinem Studium zurückzahlen musst, zinsfrei. Also den gleichen Betrag, den du bekommen hast, zahlst du wieder zurück. Es gibt Sonderregelungen, wenn du jetzt beispielsweise so wie ich einen neuen Ausbildungsabschnitt oder einen neuen Studiengang belegst, dass es sein kann, dass das BAföG-Amt das BAföG schon früher einfordert. Mhm. Aber du kannst das quasi wie einen Studienkredit zurückzahlen. Und ich glaube sogar, dass es nicht mal der komplette Teil ist, sondern dass du das grundlegende BAföG, also das quasi, das dir zusteht, das zahlst du nicht zurück, sondern die Zuschüsse, glaube ich. Aber ganz, ganz gefährliches Halbwissen gerade.
Okay.
Naja, ihr kennt das Ganze ja schon. Jetzt kommt die Werbung und ja. Oder Bella kommt, also hallo.
Lass mich mal gerade in meinem kreativen Moment sein, bitte.
Bist du in deinen 5 Minuten?
Ich bin absolut in meinen 5 Minuten.
Kannst du eine Werbeunterbrechung jetzt aufnehmen?
Das übergebe ich dir jetzt.
Okay, also, ihr merkt gerade schon, Bella hat unfassbar viel Energie, unfassbar viel Power und ein unfassbar warmes und großes Herz. Deswegen checkt gerne mal auf Instagram ab, Balanced Body by Bella. Und dann vielen Dank, Bella, dass du da warst.
Bella? Bella? Naja, einfach gegangen. Die 5 Minuten halt. Man kennt's.
Gut, dann 1-0-0-0-0. 10.000 Downloads jetzt hat in der bisherigen Zeit Podcast. Das ist ein unfassbar toller Meilenstein. Vielen, vielen Dank, dass du Teil dieses Podcasts bist und dass wir diesen Meilenstein, diese Zahl jetzt halt mit dir zusammen erreichen konnten. Schön, dass du zu diesen 10.000 Downloads mit dazugehörst. Und ich habe natürlich jetzt besondererweise mal in der Werbeunterbrechung den Björn dabei.
Hallo Flo, ja, wirklich vielen, vielen Dank da draußen und ja, wir sind so dankbar und jetzt einfach nur ganz, ganz viel Spaß mit der weiteren Folge.
Was in dem Rahmen auch noch mit reinspielt, das Thema Studienkredite, was du angesprochen hast. Ich habe auch eine Freundin im engeren Umfeld, die selber eben aus einer Familie kommt, die finanziell eigentlich ganz gut aufgestellt ist, wo eben die Eltern Vermögen da sind und dementsprechend kein BAföG gewährt wurde. Aber ja, sie wiederum selber keine Gelder von den Eltern bekommen hat. Also in dem Moment hat es ihr nichts geholfen. Und dementsprechend durfte sie dann Studienkredite auch zu nicht so schönen Konditionen aufnehmen. Und das spielt natürlich auch nochmal eine entscheidende Rolle. Also damit startest du halt dann mit einem Kredit sozusagen dann hinein mit Abschluss deines Studiums. Und den darf man natürlich dann erstmal abbezahlen, bevor man dann wiederum Vermögen aufbauen kann. Also das sind alles so Faktoren, die einfach da eine Rolle spielen. Und ich habe für euch eine...
Darf ich ganz kurz noch unterbrechen, weil dann räume ich damit auf und dann kann gerne. Ich die Aussage mit gefährlichem Halbwissen revidieren. Also die BAföG-Rückzahlung beginnt in der Regel 5 Jahre nach dem Ende der Förderungshöchstdauer und muss innerhalb von 20 Jahren getilgt werden. Die Höhe der monatlichen Raten beträgt maximal 130 Euro, die vierteljährlich in Höhe von 390 Euro fällig werden. Es gibt die Möglichkeit, durch vorzeitige Rückzahlung einen Nachlass zu erhalten oder bei geringem Einkommen eine Freistellung oder Stundung zu beantragen. Das heißt, du hast quasi, wenn du deinen Regelstudiengang, der nehmen wir mal an, auf 6 Semester gelegt ist, hast du nach diesen 3 Jahren, 5 Jahre nach deinem Bachelor Zeit, um dein BAföG quasi, oder also das ist der späteste Zeitpunkt, zu dem die BAföG-Rückzahlung erfolgen kann. Und dann hast du quasi wie eine monatliche Rate, die du zurückzahlst. Und du musst nicht den kompletten Teil zurückzahlen.
Sehr spannend. Ja, auch Infos wieder für mich neu. Ich habe für euch eine IFO-Studie vom Jahr 2017 dabei. Wichtig, Jahr 2017, das liegt jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her. Dementsprechend werden die Zahlen auch nicht mehr aktuell sein und tendenziell eher hier nach oben angestiegen sein aufgrund von Inflation. Und was hinauskam aus der Studie ist letztendlich, dass es sinnvoll ist, ein Studium abzuschließen, weil es nämlich zu höheren Einkommen führt. Und zwar, wir reden jetzt hier dann von der Spanne. Wie gesagt, das ist die Studie aus 2017. Dementsprechend auch die Jahre bezieht sich von 18 bis 65 Jahre. Und letztendlich, das führt dann zu mehr Geld und eben auch Weiterbildung. Also zum Beispiel zum Master, vielleicht auch in unterschiedlichen einzelnen Fachbereichen. Es sind auf jeden Fall sinnvoll, um letztendlich das spätere Einkommen bzw. Gehalt dann auszubauen. Und man spricht hier von einer Lehre, also eben das, dass man so circa in der Zeitspanne dann vom 18. bis zum 65. Lebensjahr 600.000 Euro im Schnitt verdient, im gesamten Leben jetzt gerechnet. Und eine Weiterbildung dann als Meister oder auch als Techniker bedeutet nochmal 130.000 obendrauf. Dann haben wir auch das Thema der Fachhochschulreife. Eine Fachhochschulreife bringt ca. 270.000 Euro mehr als bei einem einfachen Lehrling. Und beim Uniabschluss wiederum sind es durchschnittlich 390.000, also fast 400.000 Euro mehr als beim einfachen Lehrling. Und das sind natürlich schon Summen, die dann sehr spannend sind, aufs Leben auch gerechnet, weil mit 400.000 Euro kann man natürlich auch einiges machen. Natürlich gilt hierbei zu betrachten, dass dann alles jetzt Durchschnittswert. Wir kommen dann auch nochmal auf die einzelnen oder auf einzelne Berufe zu sprechen, um da auch deutlich krasse Unterschiede auch mal zu zeigen. Aber wir reden hier trotzdem über eine Rendite von ca. 10% im Jahr. Und das ist natürlich ein Renditebooster, der
ja, sehr, sehr zielführend auch sein kann, wenn wir jetzt eben ausgehen. Wir reden ja immer darüber, ein MSCI World jetzt im Durchschnitt der vergangenen 30 Jahre liegen bei so circa 7%. Da ist natürlich so ein 10% Renditebooster ist schon jetzt nicht wenig und hat enormen Einfluss und hat eine große Hebelwirkung. Das darf man schon auch so festhalten.
Wusstest du schon? Der Podcast Freiheit Leben bietet dir dein persönliches Coaching an.
Fühlst du dich hilflos? Kommst nicht weiter? Drehst dich irgendwie im Kreis und du weißt, etwas schlummert in dir? Bist du bereit, dein Leben lösungsorientiert und reflektiert in die Hand zu nehmen und egal was kommt, an dir zu arbeiten? Dann bist du genau richtig bei uns.
Schreib uns eine DM auf Instagram oder eine Mail an freiheitlebenjetzt@gmail.com. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit deinem Podcast Freiheit Leben und der weiteren Folge.
Bedeutet im Umkehrschluss, ein Investment in sich selbst lohnt sich. Und klar, wir haben natürlich das thematisiert in Richtung Bücher, in Richtung vielleicht auch Praktikas, Erfahrungen, die man sammelt, vielleicht auch, weil man selber etwas angeht und sich selber Skills beibringt. Und natürlich ist das Studium auch eine Möglichkeit, selber in sich hinein zu investieren. Und jetzt reden wir mal über die unterschiedlichen Studiengänge. Flo, ja gut, das wird jetzt wahrscheinlich einfach sein für dich, das so ein bisschen einzuordnen. Wir vergleichen jetzt nämlich gleich die soziale Arbeit, Rechtswissenschaften und die Medizin. Ja. In welchen Bereichen glaubst du, ist denn die höchste Hebelwirkung aufgrund eines Studiums?
Naja, also die Medizin brauchst du ja. Also du brauchst ja ein Medizinstudium, um Arzt oder Ärztin zu sein. Deswegen ist auch die Top, also ich, wenn ich es jetzt, darf ich ranken?
Du darfst ranken, ja.
Okay, also, ranken. Also ganz oben Ärzte, dann die Rechtswissenschaften, also Medizin, Rechtswissenschaften und soziale Arbeit unten.
Ja, soziale Arbeit, ja. Wer das studiert hat.
Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen, ja. Es tut mir weh, das jetzt gleich vorzulesen, weil ich es selber ja auch studiert habe. Und na gut, aber komm, ich darf da jetzt durch, Flo. Ja, das kriegen wir gemeinsam hin. Sonst darfst du mal kurz mein Hähnchen halten in dem Moment, wenn ich kurz mentale Unterstützung brauche. Aber okay, wir gehen nämlich auch noch, was ich spannend finde, auch auf die Unterschiede zwischen Mann und Frau ein, was auch zeigt, dass da sehr große Ungerechtigkeiten auch herrschen, was so das Thema auch Gehalt angeht und da offensichtlich noch sehr alte Strukturen auch drin sind, leider. Thema Medizin. Wir reden hier durch, dass sozusagen bis zu 993.000 Euro mehr eben auf die Lebensspanne dann von 18 bis 65 Jahre mehr verdient wird als bei einem Lehrling. Das ist bei Männern und bei Frauen reden wir von 613.000 Euro mehr als beim Lehrling. Und das ist eben fast eine Millionenbetrag, beziehungsweise bei den Frauen dann natürlich nochmal leider weniger auch gar nicht so eklatant, um die 300.000 Euro weniger. Das sind natürlich auch Summen, das hat schon Gewicht, weil man damit sehr, sehr viel machen kann, wenn man jetzt auch überlegt, wenn man das Geld eben investieren würde, was daraus passiert. Das ist sehr, sehr entscheidend, darf man schon sagen. Thema Rechtswissenschaften haben wir auch schon darüber gesprochen, dass man eben hier auch bestimmte Voraussetzungen auch braucht, zum Beispiel eben um Richter zu werden, darf man eben studieren. Hier verdient man 657.000 Euro mehr als ohne Studium, bei den Männern wiederum und die Frauen 365.000 Euro, also circa die Hälfte auch weniger, was wieder mal eklatant auch da ist. Und zeigt trotzdem auch wieder mal hier eine große Hebelwirkung bei dieser Thematik. Und das Schlusslicht ist die soziale Arbeit. Das ist jetzt eigentlich auch sehr spannend. Und hier kippt das Ganze. Und zwar, wir reden hier von so circa 20.000 Euro mehr bei den Männern, die man eben verdient als eben ein Lehrling. Und bei den Frauen sind es plus 80.000 Euro, Flo. Und jetzt natürlich einmal die Frage, warum? Warum glaubst du, kippt das Ganze? Das finde ich auch sehr spannend. Vielleicht mal so deine Einschätzung dazu.
War also, was mich jetzt so ein bisschen schockiert hat, war die Gap jetzt halt in die andere Richtung.
Ja.
Also versteht das, finde ich jetzt ein bisschen seltsam oder hat mich jetzt gewundert, auch dadurch, dass wir halt vorher in der Medizin und in den Rechtswissenschaften davon gesprochen haben, dass die Gap nach unten von Männern zu Frauen so groß ist. Deswegen hätte ich jetzt auch erwartet, dass in der sozialen Arbeit auch die Lücke eher nach unten geht, also dass Frauen weniger verdienen als Männer. Mhm. Ich kann es mir jetzt tatsächlich auch nicht erklären, warum Frauen in dem Bereich mehr verdienen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass mehr Frauen einfach angesiedelt sind in diesem Bereich.
Das aber wird, klar, also ich bin jetzt auch kein Riesenexpert auf dem Thema, was man schon auch sagen kann, ist, dass irgendwo auch immer dieser Durchschnitt dann gebildet wird, wie vielleicht auch ein Job wahrgenommen wird. Die soziale Arbeit wird in der Bevölkerung zum großen Teil noch sehr als empathisches Fach, als ein Fach, wo man eben mit Menschen zusammenarbeitet, ja wahrgenommen und in der viel Einfühlvermögen benötigt. Und das wird leider noch, weil da haben wir auch schon mal eine Folge drüber gemacht, so über das Thema Empathie, dass Männer sehr wohl auch über Empathie verfügen und eben nicht nur Frauen, dass das leider noch sehr eindimensional auch gesehen wird und da sehr viele gesellschaftliche und soziologische Strukturen drin sind und das sind Einflussfaktoren auf das ganze Thema. Man darf aber jetzt schon auch realistisch sein. Das Ganze ist im Jahr 2017. Ich selber interessiere mich mal immer wieder dafür auch, dass man so ein bisschen auch den Markt sondiert. Ich kann schon sagen, dass das ein oder andere sich auch anpasst. Was ich als grundsätzlichen Tipp auch geben darf, aktiv sein, gerne auch mal verhandeln, dann kann man schon auch viel beim Thema Gehalt auch machen. Und wie gesagt, wir beziehen uns immer auf Durchschnittsgehälter. Bedeutet nicht, dass du der Durchschnitt sein brauchst, sondern du kannst sehr wohl auch mehr verdienen. Und was ich aber sehr, sehr spannend finde, ist das Thema Arbeitslosenquote. Ich finde, das ist jetzt eigentlich auch nicht wirklich überraschend, spiegelt aber trotzdem natürlich so das Thema auch Renditebooster nochmal wieder, weil überhaupt Einkommensströme zu erzeugen, wenn wir jetzt auch über die soziale Arbeit zum Beispiel sprechen, das ist vielleicht ein Berufsfeld, wo man dann weniger verdient, aber wo man sehr wohl eine sichere Berufsstelle auch bekommt. Und das spielt ja auch nochmal einen Faktor im Thema Lebenserhaltungskosten. Wir reden hier von 19%, die arbeitslos sind und eben keinen Bildungsabschluss haben. Wenn man eben eine abgeschlossene Lehre hat, reden wir immer noch von 7%. Bei einer Fachhochschulreife reden wir von 2,6% und mit abgeschlossenem Studium reden wir von 2,5%. Und das ist natürlich, wenn wir jetzt überlegen, 2,5% mit Studium und jemand, der überhaupt nicht abgeschlossen hat, bei fast eben 20%, also jeder Fünfte, das sind natürlich schon gewaltige Unterschiede und spielen eine große Rolle. Und nochmal, es ist sehr, sehr individuell, das ganze Thema zu betrachten. Also bedeutet, das Studium spielt natürlich eine Rolle, was genau man eben selber studiert. Und eben in manchen Studiengängen ist auch ein Masterstudiengang sinnvoll, in manchen auch nicht. Es kommt immer noch so ein bisschen drauf an, noch auf die aktuellen Strukturen. Ich kenne zum Beispiel aus der sozialen Arbeit, dass bewusst eher nach Bachelorstudenten gesucht wird, die selber, ich sag mal, eher so ins Körperliche reingehen, auch Tatendrang haben, vielleicht auch mit Menschen agieren und Master sich eher darauf spezialisiert, mit Menschen, die sozusagen hinter den Kulissen arbeiten und dann teilweise auch in Führungspositionen. Deswegen bedeutet, das ist unterschiedlich. Teilweise lohnt sich auch ein Masterstudiengang nicht wirklich. Also bedeutet, ein Bachelorstudiengang verdient sehr ähnlich auch wie ein Masterstudiengang. Das kommt einfach sehr, sehr drauf an. Ich möchte nur nochmal, um vielleicht so eine neue Perspektive auch zum Thema Renditebooster zu geben. Für mich selber hat das Studium einfach auch sehr viel Zeit gebracht, in mich gehen zu können, mich auch weiterzubilden in unterschiedlichen Bereichen auch der finanziellen Thematik und eben selber die Entscheidung zu treffen, dass ich mich mehr und mehr in Richtung Selbstständigkeit auch bewegen möchte und jetzt dann final ja auch die Entscheidung getroffen habe. Das Ganze hat natürlich auch nochmal einen ganz anderen Booster dahinter, den man dann auch ziehen kann. Deswegen ist das Thema Zeit schon spannend, weil eben in der Ausbildung, kenne ich auch, hast du 40 Stunden eben die Woche auch zu leisten und dann deine Schulblöcke und das ist dann schon sehr intensiv und dann nebenbei noch was aufbauen geht, aber das darf man dann schon auch wollen, so vom Prinzip.
Ja, überragende Folge. Lang, aber überragend.
Ich hoffe, da war was dabei, aber ich denke schon, dass man was rausnehmen kann, wenn man jetzt in dieser Phase ist. Vielleicht kann man auch nochmal selber reflektieren, wenn man das Ganze auch durchgemacht hat und vollendet hat, wie auch immer dann der eigene Bildungsweg aussah. Und ist spannend.
Ich denke, was man am Ende auf jeden Fall sagen darf, ist, dass es wirklich individuell ist. Also, dass es auf deine Wünsche, Anforderungen, Träume ankommt, was für dich sich auch gut anfühlt. Und natürlich ist diese finanzielle Thematik ein Faktor und sollte definitiv ein Faktor sein. Aber nichtsdestotrotz bringt es jetzt nichts, sich aus finanzieller Sicht für ein Studium zu entscheiden, obwohl ein Ausbildungsberuf besser zu dir passen würde. Also deswegen super, super individuell. Wir hoffen, dass wir mit der Folge dir aus finanzieller Sicht so ein bisschen helfen konnten, dich aufgeklärt haben und dann sage ich vielen, vielen Dank dir, Björn, und ich wünsche euch bis zur nächsten Folge eine ganz, ganz wundervolle Zeit. Sei ganz, ganz lieb zu allen anderen und schau in den Sternenhimmel. Mach's gut.
Schüsseldorf.